Bisschen lustig ist das ja schon, weil normalerweise nur wenn der Saal krammelt voll ist, dann sitzen Leute ganz dahinter außen. Aber Michael und Michael, ich grüße euch. Es ist lustig, dass ihr ganz da außen sitzt, aber ihr kriegt es trotzdem mit, das ist gut. Ich frage mich manchmal, was in solche Zeiten von Corona, von Krise, was denn da eigentlich normal ist. Was ist normal? Was ist eigentlich schon normal? Und man ist versucht, so ein bisschen alle Predigte und alle Weisheit und alles, was man sagt, in so einer Zeit immer auf das eine Thema zu lenken, immer auf die Krise, immer auf Corona. Aber so ganz drumherum kommt man auch nicht. Also das ist immer was, wo präsent ist, immer da ist, wo uns in unserem Kopf ist und auch immer da ist, wo uns beschäftigt ein Stück weit. Man hört ja in der Medien, in dem, wo wir jetzt hier quasi uns versammeln, sonst wäre es ja normal, wie immer, wenn es nicht Krise und Corona wäre. Und von dem her hat mich das ziemlich beschäftigt, was ist eigentlich normal und was ist für uns normal. Ich denke, wir leben heute aktuell nicht in einer normalen Zeit. Aber letztes Jahr haben auch so viele gesagt, unsere Zeit ist irgendwie nicht normal. Also welche Zeit ist eigentlich normal? Ich denke, die Zeit aktuell, das Isolieren, das Social Distancing und so, das ruft in uns ja irgendwie auch was hervor. Für der eine ist es was total Befreiendes, weil er so Berührungen und sowas gar nicht mag und er ganz froh ist, dass er jetzt daheim bleiben kann. Für andere ist es was total Angsteinflößendes. Für andere ist das was, wo er sagt, es entschleunigt mein Leben. Ich muss nicht mehr so viele Dinge tun. Jeder geht irgendwie anders mit der Zeit um. Ich glaube, für alle ist trotzdem eine emotionale Zeit. Für alle ist irgendwie auffühlend und jeder hat so gewisse Fragen. Und ich denke, wenn wir heute jetzt angelangt sind, ich empfinde so einen Ort der Ungewissheit. Einer hat es gerade vorhin gebetet, was soll ich eigentlich glauben? Was soll ich eigentlich denken? Es sind so viele Meinungen, da kann man leicht hin und her gespült werden. Und sowohl aktuell die Lage zu bewerten, hat man manche Fragezeichen, als auch in die Zukunft. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wann ihr wieder ins nächste Restaurant dürft, zu eurem Lieblingsitaliener oder wenn meine Kinder in den Kindergarten wieder dürfen. Keine Ahnung, ist Ungewissheit, sind Fragen da. Ich weiß nicht, ob die Paare, manche haben jetzt geheiratet, das ist sehr schön, bei anderen steht es dieses Jahr noch bevor. Die Frage sich, das ist ungewiss, kann ich das so durchführen und so machen, wie wir uns das vorgestellt haben? Manche haben Geburtstage, Runde, würde gern groß feiern, kann ich das so durchführen? Wir fragen uns als Gemeinde, ab wann können wir wieder Gottesdienst feiern, wie es normal ist für uns. Wie geht's weiter? Das ist ein bisschen die Zeit der Ungewissheit. Und ich empfinde das so, auch wenn man die Medien betrachtet, das gibt's manche, die bewerten die Zeit und gucken immer zurück und sagen, also wir müssen wieder zurück zur Normalität, zurück zu dem, wie es war, alles auf Status Null, so wie man es hatte, bevor der Krise. Und manche, die sagen, so wie es aktuell ist das neue Normal. Dass wir mit Maske einkaufen gehen werden, das ist normal. Dass wir so weit auseinandersitzen, das ist normal. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir, und das auf der erste zu kommen, dass wir komplett zurückgehen sollten zu dem, was ist damals normal gewesen. Ich glaube, die Normalität vor der Krise war auch nicht so richtig normal. Ich habe mir so Gedanken drüber gemacht gehabt, das sieht man ganz schön beim Volk Israel. Die sind aus Ägypten ausgezogen. Und es hat ja nicht lang gedauert. Da haben die sich ziemlich beschwert. Und haben dann gesagt, ach, wären wir doch bloß dort in Ägypten geblieben. Da hätten wir noch genug zu essen und zu trinken. Ja, okay, wir hätten viel arbeiten müssen. Und wir sind da unterjocht worden. Und alles war ganz schlimm. Aber wären wir doch wieder zurück. Und manchmal empfinde ich es auch so. Das bei uns, heute, wir hatten das, was vorher war, das war ja auch nicht normal. Ich meine, ich bin viel mit dem Auto unterwegs und ich fahre immer wieder Richtung Heilbronn. Ich kenne mich da auch, fahre auf eine Straße hin und her, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, manchmal eine Stoßzeite. Wenn man da auf der Autobahn A6 unterwegs ist, also so richtig normal war das da nicht. Und wenn man dann sich überlegt, dass man dann mehr im Stau steht und mehr da steht, wie das man fährt, dann ist das doch nicht normal. Und ganz ehrlich, ich will auch nicht zurück zu der Normalität, wie es vorher war. Ich will eigentlich wieder Auto fahren können, auch da ums Kreuz Weinsberg rum. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, die vorher nicht normal waren, vor der Krise, und in die man eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Also ich, immer dann, wenn was Unvorhergesehenes ist, immer dann, wenn wir irgendwie nicht uns Gewissheit haben und nicht wissen, so geht's weiter, das ist der Plan, dann wünsche ich mir eigentlich wieder das zurück, was vorher war. Wir hatten vor kurzem ein Gespräch und das fand ich so schön, weil das dann wieder das aufgebracht hat, als meine Frau und ich frisch verheiratet waren. Es war ja ungewiss, das war was Neues. Da sind wir gemeinsam in unsere neue Wohnung gewesen. Und dann hat sie, ich weiß gar, hab's gar nicht mit ihr abgesprochen, ob ich das erzählen darf, aber ich mach's jetzt euch, sie ist ja nicht dabei. Und sie hat dann gesagt, ja, also eigentlich, sie hat nichts mit dir zu tun, Samuel, aber ich vermisse einfach das daheim. Ich will einfach wieder heim. Und hat dann geweint und gesagt, ich will einfach wieder zu meiner Mama. Weil eigentlich alles ungewiss ist. Ich will zurück. Und ich glaube, so geht's manchmal uns auch. Wir stehen hier in dem Ungewissen, wir stehen in der Krise und sagen einfach, ich will wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich will zurück. Und das ist halt nur die eine Sicht, das Zurückgehen. Aber so oft sehe ich, dass eigentlich immer dann, wenn wir im Ungewissen sind, immer dann, wenn wir die Fäden nicht fest in der Hand halten, immer dann, wenn's rüttelt und wenn's schüttelt, wenn Krise da sind in unserem Leben, dann ist das eine Chance. Und dann kann ich auch nach vorne blicken. Und dann geht's darum, was ist denn eigentlich das neue Normal? Wie kann ich die Krise als Chance nutzen? Wie kann ich eine neue Kultur, wie kann ich was Neues, Normales da etablieren? Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Er sagt nicht, denkt immer zurück an das, was früher war und stellt es ganz hoch, wie es alles früher war, wie gut es war, als die Gummistiefel noch aus Holz waren und so. Sondern er sagt, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert immer wieder euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt und was gut und vollkommen ist. Und er gibt einen Maßstab. Ich glaube, er sagt nicht, sondert euch ab von der Welt, seid was Besseres. Er sagt nicht, trennt euch, sondern sagt, ihr seid da, ihr seid in der Welt. Seid nicht gleich wie die Welt, aber ihr seid da. Ihr seid ein Teil davon. Und deshalb prüft und denkt und erneuert euer Denken. Und ich finde, das ist eigentlich ermutigend, weil es positiv vorwärtsgewandt ist. Die Frage ist ja dann aber trotzdem, was heißt das dann? Wie kann ich so Krise, wie kann ich das als Chance nutzen? Und welche Kultur ist denn jetzt eigentlich die Kultur und welches Normal ist denn jetzt eigentlich das richtige Normal? Wie soll ich das eigentlich leben? Und ich möchte mit euch heute da durch die Bergpredigt im Prinzip einmal durchfliegen, einmal durchrauschen, wohl wissen, dass eigentlich jeder Vers der Bergpredigt so tief ist und so tief gehen kann, dass man da eigentlich über jeden Vers, über jedes Wort wahrscheinlich eine eigene Predigt machen könnte. Deshalb sind wir heute in Matthäus 5 bis 7. Und da finde ich es so schön, weil in dem ein Teil von der Bergpredigt ist ja auch das Vaterunser. Und in dem Vaterunser, da heißt es, wie im Himmel, so auf Erden. Die Himmelreichkultur, das, was im Himmel normal ist, das dürfen wir hier auf die Erde bringen. Wir als Christen, wir, wo der Heilige Geist haben. Und das ist, ich finde, das ist ein Privileg, das ist eine Herausforderung. Und ich glaube nicht, dass einer von uns die Bergpredigt in seiner komplette Gänze in seinem Leben umsetzen kann. Immer wieder scheitern wir, immer wieder werden wir es nicht schaffen. Das sind extrem hohe Maßstäbe. Und gleichzeitig haben wir Jesus. Gleichzeitig müssen wir nicht tun, damit alles richtig ist, sondern wir dürfen einfach das Ausleben, das Versuchen, immer wieder neu umkehren, immer wieder Versuche und quasi umkehren und dann wieder Versuche. Ich glaube, das ist nicht Resignation da, das Richtige ist. Wenn, wie im Himmel, so auf Erden. Ich möchte vielleicht der erste Teil der Bergpredigt, ich weiß nicht, wer von euch eine Bibel dabei hat, der kann es mitlesen. Da im ersten Teil, ich habe es in drei Teile untergliedert. Am Anfang die Seligpreisungen, wo Jesus so ein bisschen die Werte beschreibt, selig ist, und das werde ich jetzt gleich vorlesen. Der zweite Teil, eben so ganz kurz zu sagen, es geht nicht um euch, sondern ihr seid Salz und Licht, das ist das Sendungsbewusste. Und im dritten Teil wollen wir uns einfach angucken, was sind denn die Werte vom Königreich, was sind denn die Werte vom Himmelreich. Und ich werde jetzt einfach in der ersten Teil der Bergpredigt lesen, die Seligpreisungen, und lese hier aus der Hoffnung für alle. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Und glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt. Glücklich. Glücklich sind wir. Ich finde, Jesus zeigt die Werte auf. Glücklich ist, wer friedfertig ist, wer barmherzig ist. Das sind die Werte des Reiches Gottes. Und ich möchte es ganz bewusst einfach nur so stehen lassen. Ich möchte es gar nicht groß in die Tiefe gehen, sondern einfach nur eigentlich eher das in Erinnerung rufen. Ich glaube, dass wir hier, wo heute Morgen sitzen, alle Christen sind. Ihr habt alle schon die Bergpredigt wahrscheinlich zigfach gelesen. Ihr kennt das. Es ist für euch nichts Neues. Aber ich glaube, es ist manchmal gut, wieder in Erinnerung zu rufen und sich bewusst zu machen und sich vielleicht einer der Werte, einer der Kulturmerkmale rauszugreifen heute Morgen. Sage, ja genau, den will ich wieder heute Nachmittag oder morgen oder nächste Woche einfach umsetzen. Den will ich mir wieder ins Bewusstsein rufen. Ja, ich will barmherzig sein. Muss ich mir oft genug mit meinen drei Kindern, vier Kindern sagen, ich will barmherzig sein. Glücklich sind, die Hunger nach Gerechtigkeit haben. Ich will gerecht sein. Genau. Und der zweite Teil, ich habe es gerade schon gesagt, da sagt Jesus, er verkündete eigentlich, wo hat es Einfluss drauf? Das Reich Gottes hat Einfluss, ihr seid Salz und Licht, es hat Einfluss in die Welt. Ihr seid nicht für euch. Wir sind hier heute knapp 40 Leute und wenn jeder nur eine Person heute Nachmittag sieht, dann erreicht das schon 80 Leute. Und wenn das heute Mittag, das potenziert sich und wenn ihr heute Abend nochmal jemanden trefft, weil wir dafür nicht gleichzeitig jemanden treffen, dann noch jemanden trifft, dann sind schon, wenn die 80 Leute wieder treffen, 160. Und bam, ist das riesen, also wird sich das extrem schnell ausweiten. Es hat Salz, Einfluss wie Salz und Licht. Ihr dürft Salz und Licht sein. Würze und wirklich hier beschreibt ja Jesus oder sagt es, dass es wie so ein Leuchtturm, wie so ein Licht auf dem Berg ist. Soll das Licht nicht zurückhalten, dann dürft ihr es echt zeigen. Also es sind die Werte, was voll gut ist. Und es ist das, dass es nicht für euch behalten werden muss, sondern ihr dürft es echt teilen. Und dann möchte ich die Kulturmerkmale mit euch angucken. Ich habe sie vorne mitgebracht, ihr dürft sie mitlesen. Einfach immer, ich habe jetzt für jeden Abschnitt in der Bergpredigt einfach wie so Überschrift gesetzt. Und die Kulturmerkmale, das sind Gerechtigkeit. Matthäus 5, Vers 17. Gerechtigkeit im Handeln. Es ist so, ich meine, es ist so leicht oft ungerecht zu sein. Es ist so leicht oft nach seinem eigenen zu gucken. Und wer macht uns eigentlich wirklich gerecht? Das ist doch eigentlich Jesus. Wir können nicht von uns allein gerecht sein. Wir können uns nicht allein vor Gott recht sprechen. Es ist Jesus, der das tut. Vielleicht ist auch manchmal dran, das anzunehmen. Gerechtigkeit. Ja, ich bin gerecht. Ich habe Jesus, ich habe den Heiligen Geist. Es ist okay, ich bin gerecht, gerechtfertigt. Kultur des Vergebens. Ich werde bewusst jetzt nicht die Dinge lesen, sondern ihr könnt sie nachher einfach auch daheim lesen, ihr könnt nochmal das Video angucken. Ich glaube einfach, dass es gut ist, es auf uns zu wirken zu lassen und vielleicht nochmal nachzugehen. Und wir werden im Anschluss dass ich es einfach durchgehe, nochmal auch gemeinsam die Bibelstelle lese. Von dem her werde ich jetzt einfach nur die einzelnen Kulturmerkmale einfacher benennen. Also die Kultur des Vergebens, da beschreibt Jesus, wie oft soll ich vergeben? Und das ist ja das Riesenthema in der Bibel, das zu vergeben. Und ich glaube, wenn wir eine Kultur des Vergebens leben in unserer Familie, mit unseren Freunden, unserem Arbeitsplatz, dann hat das immer befreiender Charakter. Vergebe ist einer der Kulturmerkmale vom Reich Gottes. Reinheit. Ich glaube, man sagt das immer uns Männer nach, wenn wir die Frauen nachgucken mit einem Blick und mit zwei Blicken. Und gleichzeitig betrifft es Mann und Frau. Bin ich rein in meine Gedanken? Habe ich reine Gedanken gegenüber dem anderen Geschlecht? Gucke ich die an mit begierlichen Blicken? Bin ich treu gegenüber meinem Ehepartner? In Gedanken, im Internet, wo immer ich mich aufhalte. Kultur der Ehrlichkeit. Ich finde, es ist so leicht, nicht ehrlich zu sein. Es ist so leicht, nicht die Wahrheit zu sagen. Vielleicht was zurückhalten. Jesus sagt hier, dein Ja soll ein Ja sein und dein Nein soll ein Nein sein. Und wie schnell bin ich doch bei einem Jein? Vielleicht. Aber nicht so richtig bei einem Ja. Und nicht so richtig bei einem Nein. Kommst morgen, hey, mal gucken. Wir wollen uns nicht festlegen. Ich glaube, Ja ist ein Ja, Nein ist ein Nein. Und er spricht in der Kultur von einer Nachsichtigkeit, der Kultur von einer Großzügigkeit. Dort, wo jemand dich mit der einen Wange schlägt, halt die andere Wange hin. Dort, wo du wo du rausgefordert wirst, eine Meile zu gehen, da leg noch das Doppelte oben drauf und geh noch eine zweite Meile. Aber nicht anstrengend, oder? Das ist ja doof irgendwie. Ich will es einfach nur leicht haben. Mein Leben soll leicht und einfach und cool sein. Ich glaube, es ist immer wieder, dürfen wir es lernen, großzügig zu sein und nachsichtig zu sein. Die Kultur der Liebe. Kultur der Liebe ist, wenn Jesus sagt, das Gesetz ist erfüllt, wenn ihr liebt, dann ist das Kultur der Liebe. Liebe dreht sich ja im Prinzip alles. Ob bei uns in deiner christlichen Kreise oder sonst irgendwo, Liebe, jeder will geliebt sein. Und ich glaube, dort, wo Corona jetzt auf Social Distancing trifft und da, wo man gerade nicht aktiv mit Umarmungen lieben können, muss man halt andere Wege finden zur Liebe. Andere Wege finden, sogar unsere, die, wo wir eigentlich nicht so gern haben, unsere Feinde zu lieben. Dann spricht Jesus über die Kultur der Bescheidenheit. Ich brauche nicht prahlen mit dem, was ich mache. Ich brauche nicht prahlen mit dem, wie cool ich bin. Ich brauche nicht prahlen mit dem, wie viel Geld ich spende in die Gemeinde und in die Kirche und welche Arbeit ich dort tue. Ich brauche nicht prahlen mit dem, wem ich jetzt alles helfe. Die rechte Hand muss nicht wissen, was die linke tut, sagt er. Vielleicht ist es gut, einfach mal Dinge zu tun und ruhig zu sein. Bescheiden darüber zu sein. Aber wohl gleich ist es manchmal gut, Dinge zu erzählen. Zu sagen, das ist gut, wenn man sowas macht, aber nicht ich bin der Held, sondern auf Missstände hinzuweisen. Kultur der Bescheidenheit. Dann ist Kultur des Gebetes. Das Vaterunser, das ist uns wohl bekannt. Wie im Himmel, so auf Erden. Die Kultur des Himmels wollen wir hier in die Erde bringen, ich habe es schon gesagt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich finde, es ist ein kraftvolles Gebet, wenn wir es nicht runterleiern, sondern wenn wir es echt von Herzen beten können. Der nächste Kulturpunkt ist die Kultur der Verzichts. Verzicht, weil Größeres auf uns wartet. Verzicht, weil nicht wir heute alles in dieser Welt kriegen. Verzicht, weil Kultur, wo ausschweifend ist und wo es immer nur um das geht, was ich mehr habe, ausbeuterisch und immer auf Kosten von jemandem geht. Ich glaube, Himmelreich Kultur ist zu verzichten. Verzicht zu üben. Verzicht auch mal auf Essen. Verzicht bewusst auch mal auf Smartphone, Handy und sonst irgendwas. Wir kommen, Ostern war es doch kurz, Fasten, kann man aber immer machen. Wir können immer verzichten, weil wir üben wollen und wissen, dass das Größeres auf uns wartet. Und dann spricht Jesus, das hat jetzt nichts mit uns zu tun, richtig, das könnt ihr auch eigentlich weghören, aber eigentlich übers Geld. Und bei uns, man sagt ja immer, Geld hat man nicht, sondern über Geld schwätzt man nicht, Geld hat man, so rum. Aber Jesus sagt, deine Sicherheit baust, da ist dein Herz. Und er spricht hier über das Vertrauen. Baust du deine Sicherheit auf Geld? Oder baust du deine Sicherheit auf mich? Vertraust du mir, dass es dir reicht? Vertraust du mir, dass ich es gut mache? Und er spricht über Demut. Er spricht darüber, dass man vielleicht manchmal bei sich selber suchen kann und es ein Splitter im eigenen Auge, man manchmal gar nicht so gut erkennt, wie der große Balg im anderen Auge. Ich denke, das ist auch ein Kennwert, ein Merkmal vom Reich Gottes, einfach demütig durch die Welt zu gehen und anzuerkennen, dass die anderen auch was wissen, dass die anderen auch was können. Dann haben wir noch den Kennwert des Bittens. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht an und euch wird aufgetan. Und ich muss ehrlich sagen, wo ich das reflektiert habe, wo ich das selber durchgegangen bin, dann war das für mich der Kennwert, wo am stärksten gerade rausgestochen ist. Wir haben das erlebt, jetzt wo wir vor kurzem unseren vierten Sohn geschenkt bekommen haben. Wir haben viel dafür gebetet, dass wir eine gute Geburt haben. Viele Leute haben uns vorher auch entmutigt vielleicht und gesagt, ja, bestimmt dürft ihr dann als Mann auch nicht mit rein in den Kreissaal und der Frau muss jetzt dann alleine das Kind kriegen. Und man kann sich schon auch da Gedanken machen und sich verwirren lassen. Und wir haben viel darüber gebetet, wir haben viel darum gebetet. Und ich habe das erlebt in dem Punkt, das war eine super Geburt, ich durfte mit dabei sein und wir sind Gott da echt dankbar dafür. Und im Anfang des Jahres war das für mich so, dass ich gedacht habe, ja, eigentlich will ich dieses Jahr ja nicht immer nur beten, Herr, es ist schönes Wetter und einfach nur unkonkret, sondern wirklich konkret auch um Dinge bitte. Und es ist schön, das zu erleben, dass man beschenkt wird. Ich kann nicht sagen, Gott, du musst es machen, aber ich kann mir es wünschen im Namen Jesu. Ich sage, hey, ich bitte, wenn jemand, und das beschreibt hier Jesus in der Bergpredigt, wenn ein guter Vater wird niemand ein schlechtes Essen geben, würde ich nicht verhungern lassen wollen, sondern würde das geben, was du brauchst. Und deshalb war es für mich so den Kennwert, wo ich in meinem Leben einfach wieder neu mir bewusst machen will, wieder umsetzen will. Ja, ich möchte konkret bitte. Und für mich ist es aktuell so ein Punkt, wo ich mir einfach wünsche, wo mein Gebet ist, sage, ich leide ein Stück weit unter Allergie gerade. Meine Augen, es ist, also auch, weil ich nicht so viel geschlafen habe, weil mein Kleiner jetzt geschrien hat, aber ich habe einfach Allergie und mich nervt das tierisch. Ich finde das richtig doof. Und eigentlich mein Gebet ist zu sagen, ja, Jesus, ich will, dass die Allergie weniger wird. Ich will, dass das weggeht. Das ist ich bitte darum. Und für mich ist das so ein konkreter Punkt, einfach wo ich das Reich Gottes, den Kennwert, das Merkmal so in das Leben
hole mich. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und neben Bitte gibt es auch das Geben. Empfangen und zu geben. Und da sagt, das ist die goldene Regel, wo Jesus hier sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen. Wenn ihr so wie ihr behandelt werden wollt, so behandelt auch die anderen. So wie ihr behandelt werden wollt. Und ich denke, jeder will gut behandelt werden, deshalb können wir uns auch einfach gut behandeln. Und als die letzte zwei sind die Unterscheidung, wo er sagt, dann die Früchte werdet ihr sie kennen. Nicht das, was die Leute sagen, nicht das, was die Leute, ob sich sie aufspielen, sondern die Früchte werdet ihr es nachher sehen. Und dann kommt noch das Gleichnis, oder wo er erzählt von demjenigen, der nicht hört, was Gott sagt, und dass es immer besser ist und klug ist, auf Gott zu hören und dann auch zu tun, was er sagt. Und vielleicht ist das relativ viel jetzt und vielleicht hast du bei der Hälfte jetzt auch abgeschaltet und denkst, ach, das weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll. Aber ich möchte dich einfach nochmal bewusst da einladen. Du siehst ja auch noch am Bildschirm, siehst du da, dass du dir nochmal bewusst Gedanken machst, welches Kulturprinzip will ich wirklich mitnehmen? Welches Reich Gottes Prinzip, welches Merkmal will ich in meinem Leben einfach wieder neu in Schwung kriegen? Vielleicht war das schon eins bewusst, wo du sagst, ja genau, mit dem bin ich gekommen, das beschäftigt mich schon. Dann sieh es als Bestärkung. Und ich denke, alle können wir das auf einmal umsetzen, das überfordert uns. Wenn wir ein oder zwei rausgreifen, dann ist es einfach, ja, ermutigt es uns, ist das schön. Das Gute ist, dass du es nicht alleine machen musst, sondern dass der Heilige Geist dir dabei hilft, dass Jesus hilft, dass Gott dich sieht, dich lieb hat und mit dir das machen will. Ist nicht etwas, wo du Reich Gottes alleine bauen musst, Kultur alleine leben musst, sondern da haben wir, ja, dürfen wir es echt mit Gott gemeinsam tun. Ich möchte beten, ganz bewusst, bevor wir jetzt in die Zeit gehen, wo wir uns auch uns mal das durchlesen, vorne, möchte beten, dass einfach Jesus dir zeigt, was dein Merkmalspunkt ist, was dein Punkt ist, wo du sagst, genau, den will ich umsetzen, an dem will ich neu dran arbeiten, will ich neu drüber nachdenken, der springt mich an, den will ich etablieren in meinem Leben. Ihr dürft gerne aufstehen, ich bete. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns vorgelebt hast, was es heißt, Reich Gottes zu sein. Dass du unser gutes Beispiel bist, in dem, wie wir heute leben können. Ich möchte es verstehen und kapieren. Wir beten darum, dass du uns immer wieder neu hilfst, die Dinge zu leben und umzusetzen. Damit wir wirklich Früchte sehen in unserem Leben, damit es nicht irgendwie leeres Gerede ist, sondern dass wir echt ein Stück von deinem Reich Gottes hier auf die Erde bringen können. Jesus, du bist gut und das bezeuge mir. Du bist mächtig. Und das erlebe mir und sehe mir und glaube mir. Wir lieben dich. Wir beten einfach, dass du uns einfach bewusst zeigst, was es gerade dran ist. Was dran ist in deinem, in meinem Leben. Ich möchte einfach auf dich hören, was du zu sagen hast. In Jesu Namen bete ich. Amen.